Hallo, Hallöle und willkommen auf dem Kanal der Blabla Heroes. Ich bin Björn.
Ich bin Lilly
und nee, Björn. Nicht Verona Feldbusch, ne?
Na.
Das war ja das Opening von Piep. Hat sie doch immer gesagt. Hallihallo, Hallöle.
Ach, schön, dass du das weißt.
Ja. Verona Feldbusch, heutzutage für die jüngeren Zuhörer Verona Poth.
Ach so, das war die mit dem Blub.
Richtig, und die hat ja mal ein Erotikmagazin damals moderiert.
Erotik.
Ja, das war Piep war ein Erotikmagazin.
Erotik.
Ja. Wieso? Aber das soll, Erotik soll hier gar nicht Thema sein. Aha. Heutiges Thema dieser Folge sind wieder die größten Coversongs aller Zeiten.
Ach,
das
so.
Konntet ihr dem Titel auch schon entnehmen.
Okay, okay.
Aber wir wollen...
Barry White gestrichen?
Nicht. Wir wollen nicht weniger kontrovers heute mal sein in dieser Folge. Denn es ist ja mal ganz wichtig, das ist immer unsere eigene Meinung, die wir hier präsentieren und die wir kundtun. Umso wichtiger ist das in der heutigen Folge, denn es wird ein bisschen streitbarer sein, was wir hier heute vorstellen. Wir haben mindestens einen Coversong dabei, wo Musikfans die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden. Und auch zwei Songs dabei, wo wir jeweils unterschiedlicher Meinung sind.
Und sagen,
nee, das stimmt nicht. Wir das aber trotzdem mit reinnehmen und wir uns versuchen, gleich mit Argumenten gegenseitig zu beschmeißen.
Also das heißt, Björn wird mich mit Argumenten totschmeißen und ich werde sagen, nö.
Ja, genau.
Meine Argumentation ist damit abgeschlossen, denn ich habe immer recht.
Dein legendären Diskussionsstil.
Nö.
Genau. Platz 1 im Debattierclub. Aber wir,
Lilly!
Wir schauen mal rein. Wir freuen uns dann jetzt, das werden wir am Ende nochmal sagen, wenn auch ihr dann eure Meinung dazu kundtut, ob ihr da gleicher Meinung seid oder ob ihr sagt, nee, geht gar nicht oder löscht euch, wie auch immer.
Werden wir nicht tun. Nö.
Aber wir steigen mal dann einfach in die Folge ein und gucken mal, was wir Laien da von uns geben. Wir fangen aber an mit einem Song, wo wir glauben, dass eigentlich sehr viele dazu stimmen würden, dass das schon ein sehr gelungenes Cover ist. Es geht um den Song Knocking on Heaven's Door. Der ist im Original von Bob Dylan aus dem Jahr 1973.
Den hatten wir doch letztens erst.
Genau, Bob Dylan hatten wir in der vorherigen Folge. Da ging es um All Along the Watchtower, gecovert von Jimi Hendrix.
Also in der vorherigen Coversong-Folge.
Ja, genau. Die Zuhörer sind schon klug genug, um das von alleine zu begreifen.
Okay.
Knocking on Heaven's Door hat er dann geschrieben für den Soundtrack des Films oder des Westerns, besser gesagt, Pat Garrett and Billy the Kid.
Nie gehört.
Ich auch nicht. Nie gesehen vor allen Dingen.
Auch das
also
nicht.
Den Soundtrack nicht gehört, den Film nie gesehen. Ich habe nur gelesen, Kris Kristofferson spielt damit. Der spielt Billy the Kid. Von dem habe ich schon mal gehört.
Wenigstens etwas.
Genau, der ganze Soundtrack ist quasi von Bob Dylan geschrieben. Unter anderem diese Folk-Rock-Nummer.
Folk-Rock,
was für ein schwieriges Wort. Geht so knapp 2,5 Minuten. Und ja, ist so, so ein typischer Song aus der Zeit, ne, von Bob Dylan. Ist so eine Folk-Rock-Ballade dann mehr. Recht simpel getragen von Akustik, Gitarre, Bass, Drums, ein bisschen Klavier im Hintergrund. Sein Gesang, der ja wieder ein bisschen streitbar sein kann. Ne, Bob Dylan war jetzt nicht der größte Sänger, hat Nein. das vielleicht aber authentisch transportiert, was er so gesanglich rüberbringen wollte. Ich vergleiche das immer ganz gern mit Herbert Grönemeyer. Ne? Auch den, ne? Einige finden das cool, wie er das macht. Und ein bisschen herausstechend, andere sagen, nee, geht gar nicht irgendwie.
Tief im Western.
Ja, so ein bisschen das Gestolper zwischen den Akkorden und so. Bei Bob Dylan ist es genauso, ne? Die richtigen Fans, die schwören natürlich auch richtige Musikkenner. Aber ne, wir sind ja auch immer, sagen ja auch nie, dass diese Originalversion nicht, dass die schlecht sind oder so, sondern dass die Cover irgendwas Besonderes dann noch haben. Da kommen wir dann ja später nochmal zu. Wie gesagt, so eine ruhigere Folk-Rock-Ballade. Dann unterstützt im Refrain wird Bob Dylan dann immer von Chören oder so Background-Gesang, das nochmal ein bisschen weiter hervorhebt. Und wie gesagt, ist das ja zu diesen Western geschrieben worden, dieser Song. Das ist in der Szene, da passt dieser Text dann ganz gut. Der Sheriff Baker ist das, glaube ich. Wie gesagt, ich habe den Film nie gesehen, habe das dann dabei gelesen. Die Figur liegt dann dort im Sterben. Und als er in den Armen quasi seiner Frau, glaube ich, liegt und dann gerade stirbt, dann sind das diese Gefühle, die dann nochmal so von ihm transportiert werden.
So, Moment mal. Er liegt in den Armen seiner Frau.
Ja.
Liegt im Sterben. Und seine letzten Gefühle werden mit dem Lied eingeläutet, mit dem Beginning des Songs Mama, take this badge from me. Also Mama, nehme dieses Abzeichen von mir. Mama.
Ja.
Ich lasse das mal so dahingestellt.
Jetzt muss ich jetzt extra nochmal nachgucken. Ich bin der Meinung, er liegt in den Armen seiner Frau.
Mama.
Da, im Beisein seiner Frau, genau. Den Tod erwartet, steht hier. Und da kommt das nochmal. Du, na, Lieder sind ja auch nicht, die sollen ja nicht hundertprozentig das wiedergeben. Sonst könntest du einen Sprecher da hinsetzen und dir erzählt, was da gerade passiert und was er denkt. Aber so ein Lied transportiert ja noch ein bisschen was anderes. Und so ein Lied soll ja vielleicht auch außerhalb des Films ein bisschen funktionieren.
Ja,
deswegen aber ein bisschen ich schwierig. So drauf.
Mama.
Dafür, finde ich, ist der Song aber ganz gut auch aus dem Film zu lösen, auch wenn es zu dieser Szene dann ja, passt,
definitiv. Die er
darstellen soll. Aber den kann man sich dann auch so anhören. Das ist auch der Song, finde ich. Er ist eine nette Folk-Rock-Ballade. Ja. Textlich, finde ich, hat er ein wenig, ne? Also es ist ja relativ wenig Text eigentlich, mhm. ne? Weil sich dann mit dem Refrain das immer wiederholt. Aber das, was er dann damit ausdrücken will, so diese letzten Gedanken und Gefühle, wenn man weiß, für mich geht es jetzt zu Ende, das wird da ganz gut wiedergegeben. Richtig. Er bringt das gut auf den Punkt und ist jetzt, finde ich, schön geschrieben, besser als alles, was man heutzutage so auf Musik hört, was so vergänglich ist, ist das etwas Zeitloses. Ne? Das ist etwas, was wir immer hervorheben, wenn wir gute Songs besprechen. Es muss irgendwie was Zeitloses sein, etwas, was du in zig Jahrzehnten auch noch spielen kannst.
Und da muss man ja auch sagen, hat Bob Dylan wirklich weit die Nase vorne teilweise. Er schreibt unheimlich viele, oder hat geschrieben, nicht schreibt, er schrieb unheimlich viele sehr gute Lieder, die nicht unbedingt unheimlich gut von ihm interpretiert wurden, aber durch andere Künstler dann in die Ewigkeit transportiert wurden.
Genau, also da nochmal die Verneigung vor Bob Dylan als Songschreiber, als den größten Songschreiber wahrscheinlich der Geschichte oder der Musikgeschichte. Also was Popmusik angeht, jetzt nehmen wir mal Klassik außen vor, aber so ein Pop-Rock-Bereich, so modernere Musik, da geht nichts um Bob Dylan herum. Nichtsdestotrotz, haben wir ja schon gesagt, so seine Version, ne, ist ganz gut, mhm. aber dann keine 20 Jahre später, ne, aber schon ein bisschen Zeit ging ins Land, da wurde eine Coverversion mal aufgenommen und veröffentlicht, die den ganzen Song nochmal auf eine neue Ebene hieft. Und das ist die Version von Guns N' Roses.
Richtig.
Die haben das nämlich aufgenommen 1991 für ihr Album Use Your Illusion Part 2. Genau. Nicht verwechseln mit Part 1. Die beiden Alben wurden aber zeitgleich veröffentlicht. Also ist kein Doppelalbum in dem Sinne. Es sind zwei Alben, die zeitgleich aber veröffentlicht wurden. Auf Part 2 von Use Your Illusion war dann aber Knocking on Heaven's Door drauf. Die haben dann daraus eine Hardrock- oder Glamrock-Nummer gemacht, so wie man das jetzt betitelt. Ich würde eher sagen, das ist so Hardrock.
Ja.
Passt so eine Hardrock-Powerballade.
Glamrock ist es nicht, nein. Mm-mm.
Ist auch um einiges länger, geht dann 5 Minuten 36.
Ja, Slash will seine Auftritte.
Ja, genau, das ist es nämlich. Der Unterschied, der so kommt. Nochmal so Fun Fact dazu, der ist auch auf dem Soundtrack erschienen, und zwar auf dem von Days of Thunder, Tage des Donners. Kennt vielleicht noch einige mit Tom Cruise, der Rennfahrerfilm. Auf den Soundtrack wurde der Song auch verwendet.
Cool.
Genau. Genau, obwohl es dann auch eine Ballade ist, merkt man sofort, ja. Wenn man die ersten Töne von dem Song hörte, das geht gleich ganz anders zur Sache. Es startet mit harten Powerchords, E-Gitarre dann mit dabei. Du merkst, du bist in einer anderen Musikrichtung in dem Moment. Dann der Gesang von Axl Rose. Auch da kann man sich drüber streiten, aber Guns N' Roses war der Shit Ende der 80er und Anfang der 90er. Er war die Rockstimme zu der Zeit, und unter anderem dieser Song ist dafür mitverantwortlich. Und singt sich so durch die Strophen auch eher ruhiger, ne? Dann so wie man das von der Rockballade kennt, eher ruhiger gespielt. Im Refrain geht es dann richtig zur Sache, dann auch immer begleitet durch Schlagzeug, Bass, Klavier. Und auch im Refrain dann auch diese Chöre im Hintergrund, das, was Bob Dylan schon im Original hatte, dann aber natürlich alles ein bisschen opulenter produziert, genau wie der Song an sich. Ne? Das ist keine ruhige Folkrock-Nummer mehr, das ist etwas, was fürs Stadion geschrieben wurde oder produziert oder arrangiert wurde. Und das hörst du auch raus. Genau wie du schon gesagt hast, der Song ist unter anderem länger, weil Gitarrist Slash sich das nicht nehmen lässt. Den hatten wir ja schon bei den besten Gitarren-Solos für November Rain. Da auch da so ein paar Solos zwischen einzuspielen, die auch gut dazu passen, was man dann mit dem Song dann weiterhin ausdrücken möchte.
Also und es fühlt sich nicht verlängert an für mich. Nee. Es fühlt sich ganz, alles ganz homogen an. Also es gehört da rein für mich. Und ja, stimmt. Es passt.
Genauso wie dieser, da kommt dann auch noch mal vor dem Finale so ein Zwischenteil. Da kommt irgendwie so ein komischer Telefonanruf mit irgendwas Eingesappelten. Ich habe das jetzt nachgelesen, weiß auch nicht, wo das herkommt und ob das wichtig ist. Ja, da hört man dann halt so drüber. Und dann kommt so diesen ganz tolles Hin und Her zwischen Axl Rose und diesem Chor dann immer, ne, wo sie dann immer nur so Knocking on Heaven's Door mal wiederholen, dass er hin und her kommt und dann in dieses Finale noch mal reinkommt. Und durch dieses ganze Arrangement hat Guns N' Roses das geschafft, aus, wie gesagt, dieser ruhigen Folk-Rock-Nummer eine Stadion-Rock-Nummer zu machen. Mhm. So die quasi, also man hat was Gutes schon genommen und hat das dann aber so aufgebläht nochmal und ein anderes Gewand gebracht, aber ohne, dass dieser Ballon platzt. Also das Richtig. Passt wirklich noch. Das sieht gut aus, das hört sich gut an und ja, macht hebt den Song auch nochmal auf eine andere Ebene. Mhm.
Ich musste gerade was trinken. Tut mir leid, meine Stimme wäre sonst nicht geölt.
Genau. Das ist genau auch, was du da gerade trinkst. Das ist jetzt wichtig dann dazu, ne?
Das ist definitiv wichtig.
Okay. Noch zu bemerken ist einmal so ein Funfact, dass das ja 1991 veröffentlicht wurde. Ne, für diese beiden Amuse Your Illusion wurde das eingespielt. Aber schon viel früher haben Guns N' Roses den Song gecovert, auch schon so leicht in diesem Arrangement. Da hat man schon das erste Mal 1987 gehört. Da haben sie das in London im Marquee Club auch schon gecovert und gespielt. Ja,
das sind ganze 4 Jahre früher.
Also, das ist so. Guns N' Roses hat ja eh ganz gerne gecovert. Ich glaube, nach den beiden Alben kam ja dieses Spaghetti Incident. Genau, den Spaghetti Accident wird das ja so gesagt. Das war ja das Album, mit dem es eigentlich bergab ging. War ja ein reines Coveralbum. Aber auch schon auf Use Your Illusion waren ja Coverversionen. Auf Use Your Illusion 1 eine gute Coverversion, wo man auch mal reinhören kann. Live and Let Die. Im Original von Paul McCartney für James Bond. Auch das ganz gut. Aber wenn ich jetzt wählen müsste, Knocking on Heaven's Door ist das viel gelungenere Cover. Auch wenn man jetzt so nach dem Song sucht oder wenn man den im Radio hört, Bob Dylans Version, hört man ab und zu mal. Man weiß, dass das von ihm ist. Weil auch Knocking on Heaven's Door noch von vielen anderen Leuten mal gecovert wurde. Unter anderem hier in Deutschland kennt man die Version von Selig vielleicht.
War das die zu Knocking on Heaven's Door, dem Film?
Ich glaube, das war mit Til Schweiger und Janni Josef Liefers zu dem Film, glaube ich. Ne? Mhm. Und auch noch etliche, wenn ihr sucht, ihr findet etliche Coverversionen von Knocking on Heaven's Door. Aber Guns N' Roses sticht da heraus, wenn man nach dem Song heutzutage sucht oder jemand fragt, kennst du Knocking on Heaven's Door? Viele sagen das.
Ja, klar, ja, hier von Guns N' Roses
schon mal gehört.
Definitiv.
So. Auch das ein, so ein guter oder so ein gutes Zeichen dafür,
Marker. Mhm.
So ein guter Indikator dafür, wie erfolgreich oder wie gut dieses Cover dann gewesen ist, dass man das dann halt auch noch so kennt. Und wir sehen das genauso. Also ja, ich würde mir jetzt instinktiv, ohne das Original schmälern zu wollen, immer die ganze Roses-Version machen.
Bitte behalte dir genau dieses Argument vor. Und behalte es in deinem Hinterkopf und ich werde darauf zurückkommen. Ich werde es mir jetzt auch sogar notieren. So, bitteschön. Danke.
Übrigens differenziere ich ganz gerne. Ich verallgemeine ganz ungern und pauschalisiere nicht. Ich gucke mir jede Sache von Fall zu Fall an. Das kannst du dir auch gerne aufschreiben.
Nö, das mache ich nicht.
Dann komme ich da später drauf
zu. Ja, ja.
Ich fand das übrigens lustig. Dir ging es genauso wie mir, als ich... So, ich habe ja schon in der Grundschule, ne, habe ich ja Knocking on Heaven's Door dann schon gehört.
Wow. Und,
ja, wow. Ja, jetzt brauchst du nicht auf diese Altersschiene wiederkommen.
Das wollte ich doch gar nicht. Dankeschön.
Ja, was wollte denn dieses Wow jetzt?
Wow, ich bin so alt. Ich habe das schon in der Grundschule gehört.
Ja, ich bin alt.
Da wusstest du noch nicht mal, was Bob Dylan überhaupt ist.
Richtig, Bob Dylan kannte ich da gar nicht. Aber ich hatte dann so eine Kassette, wo Knocking on Heaven's Door drauf war. Und ich habe mich dann immer gewundert, gerade so in den späteren Parts des Songs, habe ich immer gedacht, das sind zwei verschiedene Sänger.
Ja,
ne? Richtig. So Axl Rose irgendwie variiert da sehr in seiner Stimmfarbe und seiner Stimmlage. Ne? Einmal so dieses Klare und dann dieses Krächzende wieder, als hättest du da eine Krähe im Würgegriff.
Ja, das ist ja seine normale, Signature-Voice.
Also auf, fand ich noch so ganz lustig, dass dir es auch so ging, dass man dachte, sind das zwei verschiedene Sänger. Nee, es ist tatsächlich Axl Rose, der nicht weiß, was er da richtig machen soll wahrscheinlich.
Ich habe eine lange Zeit gedacht, dass es vielleicht Slash wäre, der dann noch mit so ein bisschen was hineinbrabbelt.
Hätte auch sein können, ja.
War er nicht.
Aber das war Knocking on Heaven's Door. Da verabschieden wir uns von der Himmelspforte. Und jetzt, wir haben ja von Erotik gesprochen.
Oh ja.
Und der nächste Song, der passt da schon ganz gut rein. Denn es geht um AO Technology.
Genau.
Der Song ist im Original von 50 Cent, featuring Justin Timberlake und Timbaland. Den hört man da auch nochmal kurz. Ist veröffentlicht worden auf seinem Album Curtis 2007. Ist ja eine moderne moderne Rap-Nummer. Rap haben wir nicht so viel, deswegen macht der Gewohnheit. So eine modernere Rap-Nummer. Also die Beats sind schon deutlich moderner, jetzt nicht so klassischer Rap, wie man ihn kennt. Da gibt es bestimmt noch so Unterkategorien, aber da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich betitel es jetzt mal einfach ganz allgemein als Rap. Hat eine Länge von ein bisschen was über 4 Minuten. Und geschrieben ist der Song von 50 Cent und Justin Timberlake mit, aber dann auch natürlich von Timbaland, dem Produzenten. Und Denya heißt er, das ist Nate Hills. Der ist auch so ein bekannter Hip-Hop- und Rap-Produzent. Den Text hat dann aber Timbaland geschrieben, beziehungsweise Timothy Mosley heißt er eigentlich. Aber als Timbaland, glaube ich, kennen den viele. Der hat auch viel mit
Nelly Furtado gemacht. Hat er was mit Schuhen zu tun?
Nein, hat er nicht. Und er hat auch nichts, also ich, das ist Justin Timberlake, aber dieser Produzent heißt Timberland. Aber der war, ich weiß noch so in den 2000ern, hat man den häufiger gehört. Auch mit Kelly Rowland hat er, glaube ich, auch das gemacht und so. Der hat viele bekannte Künstler, so im Bereich R&B, Rap und so hat er produziert. Er war schon eine echt große Hausnummer damals. Genau, und die haben dann diesen Song zusammen gemacht, AO Technology. Der hatte, die auch passen würde, Arbeitstitel in der Entstehung, unter anderem She Wants It und AO Pornography.
Ja.
Auch das würde passen.
Aber der wäre dann ja von vornherein überall schon gesperrt worden, weil man den Titel in Amerika schon gar nicht aussprechen dürfte.
Ja, genau, in diesem grünen Land, ne?
Ja.
Der Song ist auch nicht so schlecht angekommen. Also er war als bester Rap-Song nominiert 2008. Bei den Grammys hat ihn nicht gekriegt, aber war zumindest nominiert. Ich glaube auch so die Kritiker-Meinungen waren auch so geteilt. Aber war jetzt keine Nummer, die da komplett daneben ging oder so. Ich kann mich auch damals erinnern, das Musikvideo lief auch relativ viel. Warum das viel lief, da kann man gleich nochmal drauf eingehen.
Keine Ahnung.
Also an sich, der Song an sich, das ist, hatte ich ja schon gesagt, so ein modernerer Rap-Song. Ne? Das sind so schnellere Beats, auch so sehr elektronisch, finde ich. Ne? So elektronische Beats mit dazu. Dann das Typische, was man so kennt, 50 Cent in seinem bisschen nuscheligen Art und Weise.
Den versteht man nicht. Ich meine, abgesehen vom Rap, versteht man ihn einfach überhaupt nicht. Der soll mal seine Zähne auseinanderkriegen. Aber da hat Björn mir was anderes gesagt und deswegen setze ich mich jetzt, glaube ich, in
ich
den
weiß das nicht.
Und deswegen
das
nicht erzähle ich nicht weiter.
Ich habe das nicht nochmal nachgelesen, aber ich habe mal dieses Gerücht gehört, er ist ja mal so vor seiner Karriere so in Schießereien irgendwie verwickelt gewesen und wurde ja ein paar Mal angeschossen und dass er den nicht so richtig aufkriegt oder das so mit seiner Mundmotorik, das hat so mit den Nachwirkungen davon noch irgendwie zu tun. Aber ob das so stimmt, keine Ahnung. Aber man hört es einfach, ne?
Ja.
50 Cent ist einer, der jetzt nicht so richtig gut den Mund auf und zu kriegt. Also.
Nein.
Nee. Ach, hier übrigens auch hier sein Albumtitel, wo ich jetzt gerade daran denke, vielleicht hört man das auch, der hat ja sich auch als Schauspieler ein paar Mal versucht. War wohl auch gar nicht so schlecht. Curtis, das Album, hat mit seinem Vornamen eigentlich zu tun, weil er heißt eigentlich Curtis James Jackson III. Daher der Name vom Album. Genau, aber der gute Curtis macht dann halt diese Rap-Parts dann in der Mitte. Dann wird so diese Bridge und der Refrain dann aufgenommen von Justin Timberlake, wird das dann in seiner gewohnt klaren Pop-Stimme wiedergegeben. Zwischendurch Timbaland lässt sich das ja nicht wie in allen Songs, die er produziert, muss er dann irgendwelchen sinnlosen dazwischen quatschen. Was ja, ist, genau. Ja, aber das hat vielleicht mit seinem Ego zu tun, wenn ja, ich muss da ein bisschen drin vorkommen und so. Die Leute wollen das. Weiß ich nicht. Aber ich finde das immer irgendwie merkwürdig, wenn er dann da irgendwas so reinsappelt. Genau, das ist so, ne, wie der Song aufgebaut ist, textlich, inhaltlich, ja, sind wir da in Richtung...
Es geht um Sex.
Genau.
Sprechen wir es aus.
Eher noch so um Cybersex irgendwie, ne, dass man so viel guckt, man hat so das Gefühl, es geht auch um das Strippern, also es geht um Beobachtung ganz viel, ne, man sieht, ne, wie sich eine Frau bewegt, natürlich, es geht um Frauen, wir sind im Hip-Hop, im Rap, wie man die Frau beobachtet und sich dann eher vorstellt, so, die müsste jetzt eigentlich hier bei mir sein. Ich möchte sie anfassen, ich möchte sie auf meinen Hüften haben Und das wird sehr explizit dann auch beschrieben. Und genau, dass es um Cybersex geht vor allen Dingen oder so über moderne Technologien, die man benutzt. Das gibt ja die Refrain wieder, ne? I'm tired of using technology. Genau, ne? Warum kommst du nicht zu mir rüber und genau. Bist dann so bei mir? Und das wird so in dem Song inhaltlich lyrisch wiedergegeben.
Das Gleiche. Sehr explizit. Ich finde es noch nicht sehr mal sehr explizit. Lyrisch.
Ja, es ist direkt. Nennen wir es mal direkt. Und das Gleiche zeigt auch das Musikvideo. Ne? Das ist so gut produziert, kann man nicht sagen. Ganz viele Frauen und so diese Darstellung, wie 50 Cent an diesem Club rumläuft und alle Frauen sind in Unterwäsche und sind für ihn da. Und Justin Timberlake hat da so eine, mit der er da irgendwie da im Flur vor der Tür da irgendwie schon halb korpuliert.
Also die Darstellerin, die mit Justin Timberlake es zu tun hatte, hatte ja wohl mehr Glück als die, die es mit 50 Cent zu tun hatte.
Das ist Geschmackssache. Beauty is in the eye of the beholder.
Oh. Mhm. Ja, aber trotzdem.
Also auf jeden Fall, da geht es so schon heiß her. Das hat man ja so in vielen Hip-Hop-R&B-Tracks so aus der Zeit gehabt. Und allgemein diese Musikrichtung ist ja dafür, dass Frauen da so viel... Naja, da könnte man jetzt sagen, ist das Ganze so ein bisschen sexistisch auch dargestellt. Ne? Mhm. Die Frage lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Aber das gehört dazu der Musikrichtung mit dazu. Passt auch zum Inhalt des Songs dann. Und ja, da geht es, sagen wir mal ganz platt gesagt, heiß her.
Gut ausgedrückt.
Genau. Da haben wir jetzt diesen Rap-Song und dann kurze Zeit danach, nur ein Jahr später, kam dann aus dem schönen Belgien ein Singer-Songwriter daher und hat sich gedacht,
ich mach Pommes.
Da kann man eine andere Version draus machen, beziehungsweise wurde ihm das vielleicht auch nahegelegt, diesen Song zu nehmen und was draus zu machen für die Karriere. Und das ist Milo. Der hat dann für sein Album, gleich benannt Milo, dann 2008, das in Pop- bzw. Singer-Songwriter-Manier gecovert. Der Song ist dadurch auch ein bisschen kürzer geworden, 3 Minuten 34. Ich glaube, er verwendet auch nicht alles in diesem Song, also er lässt ein bisschen was aus. Und das ist dir auch nochmal aufgefallen, dass nicht alles so vorkommt. Und der hat den Song komplett runtergebrochen. Das ist wirklich nur noch mit... also mit Akustikgitarre begleitet und seine Stimme. Und das war es im Grunde. Ne? So ein bisschen Arrangement, ist so ein bisschen E-Gitarre, dann irgendwie ist dann auch nochmal zwischendrin so als Begleitung. Aber der Song ist wirklich runtergebrochen auf so eine Singer-Songwriter-Schiene mit seiner Stimme, die dazu passt, so Pop-Stimme. Aber er rappt mehr oder weniger oder kann mit der Geschwindigkeit des Raps von 50 Cent mithalten, rattert den Text so runter.
Alter, ich war so erstaunt. Natürlich habe ich habe nicht den Song von Timberlake und 50 Cent im Kopf, überhaupt nicht. Aber ich habe den von Milo im Kopf, der wurde ja auch im Radio hoch und runter gespielt. Aber ich habe nie darauf gehört oder nie darauf geachtet, in was für einer Geschwindigkeit Milo ihn singt. Und ich dachte nur, ist es nicht sogar noch einen Ticken schneller als 50 Cent singt, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, ich habe nicht gestoppt, aber Björn, wie Björn schon sagte, er kann es in der Geschwindigkeit mit dem Rap-Part aufnehmen, definitiv.
Und was wichtig ist, weswegen wir den Song auch auswählen, ist, dass sich das viel angenehmer anhört, ja. Obwohl er das auch sehr schnell macht, aber in der eigen begleiteten Rhythmik von der Akustikgitarre passt das Ganze viel, viel besser, auch im Refrain. Ne, er ist nicht Justin Timberlake. Ich habe keine Ahnung, wo sein Stimmvolumen hinkommt, aber...
Woher kommt?
Wo es herkommt? Dankeschön. Aber ich finde, es passt viel, viel besser. So der Inhalt des Songs, wenn man jetzt so von was Dreckigen ausgeht, der transportiert sich noch besser. Kann man vielleicht auch ein bisschen als eine Parodie da nehmen.
Sagtest
oder du sehen, ne, dass das vielleicht auch ein bisschen was wie eine Parodie darauf sein soll, ne? Eben weil es so runtergebrochen ist und wie eine Liebesballade dargetragen wird, das würde passen. Also du könntest einen schönen Liebestext darauf nehmen, aber im Grunde ist das was ganz Dreckiges, es geht nur um Körperlichkeiten und so. Und trotzdem kommt das richtig gut rüber. Ja. Also, und auch noch intensiver, dieser Zwischenpart, wo er dann sagt, she wants it. Also, das kommt ja viel intensiver und sinnlicher rüber, als es jetzt in der Originalversion ist. Und das gleiche Musikvideo, wenn man da auch nochmal so drauf guckt, das ist auch ein bisschen simpler gehalten. Auch da kommen einige knapp bekleidete, ein paar knapp bekleidete Frauen vor. Aber da transportiert man den Inhalt auch anders, dass diese Fantasie quasi zum Leben erweckt, die sich derjenige wünscht, die ihn aber dann zum Ende des Videos zum Verhängnis wird. Dann. Und finde ich... da kann man jetzt sich streiten drüber. Ich bin jetzt kein Kunstwissenschaftler, der sowas auseinandernehmen könnte, aber ich finde irgendwie das Musikvideo auch, das drückt mehr aus. Ich finde das auch spannender irgendwie, was der Milo gemacht hat in dem Musikvideo und ja, kommt irgendwie so besser rüber, hat für mich einen höheren Anspruch.
Also einen höheren künstlerischen Anspruch im Sinne von der Cinematografie ist natürlich das Original. Es ist ja ein kleiner Film schon gedreht von 50 Cent, Timbaland, Timberlake, wie auch immer. Bei Milo brauchtest du einen Stuhl und brauchtest ein paar Mädels im Bikini, die da rumkrabbeln. Ist nicht so anspruchsvoll, würde ich sagen.
Ja, aber ich finde so diese Geschichte, das die passt, da erzählt ja. wurde, das war auch noch ganz gut. Und dass einen anderen Twist dann zum Ende hin nochmal hat.
Ja, richtig.
Das war auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, ich finde Milos Version irgendwie viel angenehmer. Und es packt, wenn man jetzt dazu kommt, dass es um Sinnlichkeit geht und um Intimität und auch einfach nur ums Körperliche, dann kommt das in seiner Version trotzdem irgendwie besser rüber. Mhm. Irgendwie. Und das ist der Grund, warum wir das hier ausgewählt haben. Wir sind auch wahrscheinlich nicht die Einzigen, die das so sehen. Das Song war nämlich sehr erfolgreich, gerade hier in Europa. Da war in mehreren Ländern auf Platz 1. In Deutschland war in dem Jahr der kommerziell dritterfolgreichste Song. Also der Einschlag in den USA, weiß ich es jetzt nicht genau. Da wird auch Milo nicht so bekannt gewesen sein als Belgier. Aber gerade hier in Europa war diese Coverversion viel, viel erfolgreicher als das Original. Und AO Technology in der Originalversion von 50 Cent und Justin Timberlake höre ich jetzt so eher selten oder wird seltener verwendet. Tatsächlich kennt man AO Technology vor allen Dingen als diesen Breakthrough-Song von Milo. Genau, damit hat er den Durchbruch geschafft. Ist jetzt ja immer noch so unterwegs. Hab gelesen, auch bei diesem Free ESC-Event, da war er jetzt auch wieder mit dabei. Ja. Also ist immer noch auf jeden Fall eine Nummer, auch im deutschen Fernsehen. Bei Sing My Song war er ja auch schon mit dabei. Da ist er jetzt immer noch so präsent, aber der Song war sein Durchbruch und kann man sich immer wieder gut anhören. AO Technology. Wenn man mal etwas braucht für intimere Stunden, dann tatsächlich eher seine Version spielen als die 50 Cent Version.
Ihr macht euch kaputt dabei, so schnell.
Warte, wir gehen mal einfach weiter. Und kaputt machen, gutes Beispiel. Wir machen jetzt wahrscheinlich viel Credit, den wir vielleicht bei euch mal aufgebaut haben, jetzt wieder kaputt.
Ich stehe dazu.
Jetzt wird es nämlich ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt ein Lied dabei, dessen Coverversion, das wir als gut befinden oder dem, ich sag's mal so, Unrecht getan wird im Allgemeinen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich auf nicht viele Stimmen oder zustimmende
Ich will doch Meinungen hoffen,
treffen.
Dass wir die zustimmende Meinung bekommen.
Mal gucken. Wir stellen das erstmal vor. Es geht um den Song Behind Blue Eyes. Der ist im Original von der Band The Who. Das war 1971 auf deren Album Who's Next. Und ja, nicht Goldberg, sondern es geht um dieses Album von The Who. Ist eine Rockballade, kann man das ganz einfach betiteln. Es gibt so zwei verschiedene Versionen. Eine, die ist 3,28 lang, die Single-Version, die Version vom Album 3,42. Das ist jetzt auch die ich mehr dann im Kopf hätte. Und geschrieben hat den Song der Gitarrist von The Who, Pete Townshend. Townshend spricht man es, glaube ich, aus. Townshend. Genau, und der Song wurde eigentlich für eine Rockoper geschrieben. Die hatten The Who geplant. Die hieß Lifehouse. Und dieser Song, Behind Blue Eyes, sollte das Thema des Antagonisten Jumbo werden.
Jumbo Schreiner.
Jumbo, nicht Jumbo Schreiner. Also der wäre der Bösewicht quasi dann in dieser Rockoper gewesen. Und genau, dafür wurde das eigentlich geschrieben. Aber zu Lifehouse, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ist es nie gekommen, dass das so in dem Sinne veröffentlicht wurde. Deswegen ist der Song einfach auf dem Album mitgelandet. Ist aber einer der bekanntesten Songs von The Who dann im Nachhinein geworden. Gab, wie gesagt, dann zwei Versionen. Diese Albumversion, von der wir sprechen, ist die zweite Version. Weil die eigentliche Version, das war das, was für diese Rockoper geplant war. Aber fürs Album hat man dann da nochmal eine zweite Variante irgendwie aufgenommen, die dann darüber veröffentlicht wurde. Genau, es ist wie gesagt so eine Rockballade, ist dann am Anfang so ein bisschen simpler getragen, einfach nur mit Gitarre und Bass, die dann die Stimme begleitet von Roger Daltrey, und dann kommt später so ein Teil, wo es ein bisschen rockiger wird und da steigen dann die anderen Instrumente mit ein. Da kommt dann nochmal so ein bisschen Klavier und Schlagzeug dann auch mit dazu. Und genau, da haben wir dann diese rockige Nummer dann und dann klingt der Song dann aber nochmal in dieser reinen Akustikgitarren, in diesem reinen Akustikgitarrenriff faded it dann sozusagen aus. Und genau, der Song ist so ganz gut. Inhaltlich geht es ja so ein bisschen darum, das war ja die Idee hinter diesem Bösewicht, dass er so innerlich ein bisschen zerrissen ist. Dass er der Außenwelt darstellen möchte, wie es in ihm aussieht, hinter diesen blauen Augen. Und ich glaube, Blue Eyes sind ja auch...
Veilchen?
So,
nee, ja, das oder, sind Black Eyes, Entschuldigung.
Genau, das sind Black Eyes. Aber so Blue ist ja auch naiv, ne? So sagt man ja auch, wenn man Blue ist.
Nein, dann ist man traurig.
Ja, aber Blue ist, glaube ich, auch ein bisschen naiv, ne? Glaube ich, so sagt man so im Englischen, ne? Auf jeden Fall so hinter dieser Fassade, die derjenige hat, was man von außen sieht, wie es innerlich in ihm aussieht und dass da schon Gegensätze sind und dass er so wird, wie er ist, auch wegen Sachen, die er anderen vorwirft, ne? And I blame you, ne? Und...
Ja, das sollte er immer machen. I blame you. Und das macht er nicht.
Genau, da kommen wir nämlich gleich drüber, wie das so transportiert wird. Also diese Druck, Angst, dass er sich eigentlich gar nicht als der Bösewicht fühlt. Ja, das soll in diesem textlichen Inhalt dann so wiedergegeben werden. Ich finde das dann nicht ganz so gut transportiert. Nein. Von der Band. Einmal der Gesang von Roger Daughtry. Ich finde andere Songs von The Who, auch auf dem Album gerade, Who's Next. Da sind noch andere...
Ist da auch Baba O'Reilly drauf?
Ich glaube, bin nämlich der Meinung, dass auch Baba O'Reilly auch
großartiges Lied.
Get Fooled Again. Ja. Jeder, der mal eine Folge CSI gesehen hat, also eine Serie, ne, wird ja mal einen Song von The Who gehört haben in, dann im Intro. Also eigentlich ist er ein guter Rocksänger. Ich finde, in dem Song brilliert er nicht wirklich, bringt das nicht gut rüber, macht dann mehr so eine Tonsprünge, die, finde ich, mich aus diesem Gefühl, was er da transportieren will, eher rausreißen. Was du eben schon gesagt hast, diese, ne, and I blame you, ne, das kommt irgendwie nicht so als Anklage irgendwie rüber. Und dann kommt ja dieser rockige Teil nach den beiden Strophen und nochmal dem Refrain. Und das ist irgendwie, wie du auch schon gesagt hast, antiklimatisch. Ne? Ja. Es reißt dich irgendwie dann wieder raus aus dem Ambiente, das man eigentlich da so transportieren kann.
Ja, also für mich sind das eigentlich zwei Songs. Also einmal dieses Behind Blue Eyes und dann einmal dieser Zwischenteil. Ich weiß nicht, wie man das sonst sagen soll. Weil es auch eine ganz andere Rhythmik hat, eine ganz andere Struktur und auch ganz anders gesungen und vorgetragen wurde, als alles, was bisher beschrieben wurde, gesungen wurde oder ja, was dieses Lied vorher ausgesagt hat. Also passt für mich nicht zusammen. Es kann natürlich ein gutes Stilmittel sein, aber in dem Fall finde ich, es ist... ein Break, ein Bruch in dem Lied und es passt nicht, Meinung nach.
Geht mir genauso. Also ich finde auch irgendwie, ja, es hört sich dann nicht so gut an und ich fühle mich dann nicht so gut abgeholt. Nein. Von der Version. Und dann kommen wir dazu, dann der Song ist häufiger gecovert worden. Also es gibt zig Coverversionen, Power Metal hier Band, Stratovarius hat das gemacht, Bryan Adams hat das mal live gemacht mit einigen Mitgliedern von The Who zusammen. Also
aber nicht furchtbar eben war.
Ganz viele bekannte Musiker, die Behind Blue Eyes dann mal genommen haben, eben weil es auch eine bekanntere Nummer von The Who ist. Und dann gibt es eine Coverversion, die mal veröffentlicht wurde, die meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, auch die erfolgreichste Coverversion gewesen ist, aber auch die umstrittenste. Und das ist die von Limp Bizkit. Limp Bizkit, die New Metal Band. Die haben für ihr Album Results May Vary 2003 dann eine Coverversion von Behind Blue Eyes gemacht, sind dabei in dem Genre Rockballade geblieben, also sie haben jetzt keinen Rap-New-Metal-Song draus gemacht, sondern es ist weiterhin mehr so eine Ballade, ein bisschen anders arrangiert, da kommen wir gleich nochmal zu. Die Version geht 4 Minuten 28, also dann auch ein bisschen länger als die Originalversion. Es gibt sogar noch eine noch längere Version, da ist irgendwie ein Hidden Track mit dabei, da geht es 5 Minuten 58. Da kommt so ein Hidden Track hinten dran, der hat aber mit Behind Blue Eyes so in dem Sinne nichts mehr zu tun, also 4:28 ist so die eigentliche Spielzeit. Der ist auch unter anderem wohl aufgenommen worden, weil der auch auf dem Soundtrack mitverwendet wurde zu dem Film Gothica mit Halle Berry.
Den müssen wir uns angucken.
Genau, den habe ich noch nicht gesehen.
Verpasst.
Keine Ahnung, soll ja ein ganz guter Horrorfilm sein.
Und Robert Downey Jr.
Ach, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja schon längst geguckt. Robert Downey Jr. Aber ja, bitte. Da kriegt Lilly schon feuchte Augen, wenn sie den Namen sagt.
Ja. Ich bin Iron Man.
Genau, diese Coverversion war in den USA nicht wirklich erfolgreich. Ist irgendwie im hinteren Bereich der Billboard 100 irgendwo mal aufgetaucht als Single. In Europa ist aber viel besser angekommen. Also da konnte er schon in vielen Ländern viel höher charten. Und ja, gleich mal vorangenommen, warum wir sagen, dass das kontrovers. In der Musikfachwelt wird das eigentlich als ein nicht wirklich gelungenes Cover dargestellt. Die Leser des Rolling Stones, ich weiß nicht, ob es mal eine Umfrage war oder so, die sie gemacht haben, ist es sogar für die das zweitschlechteste Cover aller Zeiten.
Was war das schlechteste?
Das weiß ich nicht, das stand da leider nicht. Irgendwie. Da müsste ich nochmal irgendwie nachlesen. Das hat mich auch interessiert, ja. Das stand dann aber da nicht mit dabei. Aber das zweitschlechteste soll angeblich Behind Blue Eyes von Limp Bizkit
gewesen sein. Das stimmt nicht, die haben keine Ahnung.
Genau, das ist es. Ich will es jetzt ja nicht so, also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, denen ist ein Geniestreich gelungen. Aber dem Cover wird absolut Unrecht getan, meiner
das
Meinung
denk
nach.
Das denke ich auch.
Das denkst du dann auch so. Limp Bizkit haben ein bisschen Änderungen gehabt, muss man dazu sagen. Dieser rockige Teil, den wir auch so kritisiert haben, der kommt in der Coverversion nicht vor. Dafür gibt es nochmal eine dritte Strophe, die aber dann rhythmisch oder vom Arrangement so angelegt ist wie die anderen beiden Strophen davor. Und Limp Bizkit hat dann noch so einen anderen Zwischenteil mit eingebaut. An sich bleibt auch Limp Bizkit dann, wie gesagt, im Sinne einer Ballade recht simpel runtergebrochen. Es geht dann mit so Akustikgitarre dann los. Und das wird ein bisschen mit elektronischen Beats so unterlegt. Ne? Also wir haben jetzt so die anderen Instrumente nicht großartig mit dabei, sondern das wird dann so ein bisschen mit so Synthi-Elektro-Beats dann noch so mit begleitet, aber vor allen Dingen dann mit Akustikgitarre dann begleitet. Und dann nur die Stimme von Fred Durst, den man dann normalerweise mehr so schreiend, rappend, wie auch immer dann so hört in seinen in anderen Limp Bizkit New Metal Rap-Metal-Songs hört. Und da versucht er sich eher mal so ruhig singend. Und das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht.
Nein, ich finde auch, dass seine Stimme viel besser dazu passt. Oder wie er seine Stimme hier präsentiert, passt es viel besser. Weil er hat dieses Aggressive noch mit in der Stimme, aber auch dieses Gebrochene. Also und gerade dieser Zwist oder dieses Zusammenspiel braucht dieses Lied meiner Meinung nach.
Ja, das sehe ich genauso. Also wie du schon beschrieben hast, so dieses Raue. Und dass er eben nicht so versucht, da irgendwelche Tonsprünge irgendwie genau. So zu machen, sondern weil er auch wahrscheinlich nicht so eine hohe Range haben wird, dann eher so in den tieferen Lagen bleibt und in dem, wo er sich sicher fühlt, dass aber auch für dieses Lied viel angemessener oder viel authentischer rüberkommt und so diese Traurigkeit, die ich jetzt bei dem Text auch erwarten würde, irgendwie viel mehr transportiert wird.
Mhm. Während du in der The Who-Version auch diese Phrasierungen hast, dieses ich genau kann's nicht, ne? Und dann sogar auch ein Chor im Hintergrund teilweise. Ich weiß nicht, das erinnert mich so an einen, weil es so ganz liebliche Stimmen sind, so an einen Engelschor. Mhm. Ich weiß nicht, was das in so einem Lied zu suchen hat. Mit so einem Text.
Genau, ich finde auch, ne, dieses Chor, genau, den haben sie ja komplett rausgelassen in der Coverversion. Ne? Also ja, es ist gut. Nur Fred Durst und passt viel besser. Nur er wirklich. Ne? Also, wenn man in sein Inneres reingeht, dann ist es vielleicht auch besser, wenn man wirklich da so alleine fühlt, ne? Und nicht, dass dann das irgendwie noch so begleitet wird.
Genau.
Kommt viel besser. Für mich emotional holt mich das viel mehr ab.
Ja.
Und man hat dann ja auch mit diesen Synthi-Effekten so im Hintergrund, gerade wenn es in den Refrain reingeht, ne? But my dreams are empty, ne? Wenn er das singt, dann kommen ja so diese komischen Soundeffekte im Hintergrund, die dann nochmal so ein anderes Ambiente erzeugen, was ja dich dann noch mehr da, finde ich, mitholt. Das passt dann ja auch ein bisschen, das soll ja auch auf den Soundtrack eines Horrorfilms im Grunde sein. Ne? Also das Gefühl, so, es passt einfach viel mehr. Es hat viel mehr, es ist schlüssiger an sich,
ja,
und geschlossener und transportiert diese genau, Gefühle besser.
Richtig, das Wort suchte ich gerade. Also wenn ich mir das Lied anhöre oder den Song anhöre, versetze ich mich eher bei Limp Bizkit in die Stimmung des Liedes als bei The Who. Und deswegen ist Limp Bizkits Version die bessere für mich.
dieser Zwischenpart, der da so kommt, also, da kommt dann so ein kleiner so,
Discover.
Genau, so ein Spoken Word, so Zwischending. das ist ähnlich wie diese rockige Teil bei The Who, den hätte es jetzt nicht gebraucht.
Nein.
Aber im Gegensatz bei der Who-Version reißt mich das jetzt nicht aus der Stimmung raus, weil man da so in dem Fahrwasser bleibt, was man schon die ganze Zeit so fährt, und du bist dann da emotional nicht rausgeschmissen oder rausgezogen. Und ja, da können jetzt richtige Rockmusiker oder richtige Musiker und Fans und so sagen, was sie wollen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir mal die Limp Bizkit-Version anhören.
Tue ich nach wie vor.
Ja, haltet, seid nicht sauer. Aber wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr sagt, ihr habt keine Ahnung, wie auch immer. Wir sind über jede Form von Kommentaren sind wir froh, was ihr zurückmeldet, gerne.
Bitte.
Aber für uns, Limp Bizkit Coverversion von Behind Blue Eyes, absolut zu Unrecht so in Misskredit gekommen.
Ja.
Ist für uns eine wirklich gelungene Coverversion und deswegen nehmen wir sie heute auch mal mit rein in diese Liste.
Mhm. Jetzt fängt's an, ne?
Jetzt wird es ein bisschen, ja genau, wieder jetzt, es wird schmutzig, wenn wir den roten Faden aufbehalten wollen. Ja, jetzt kommen wir gleich zu zwei Songs. Lilly wird mit ihrem anfangen, wo sie sagt, sie hatte eine tolle Coverversion, wo ich nichts anderes tun kann, als zu widersprechen.
Im Doch, Sinne, er kann noch was anderes Sinne, tun, die Augen rollen.
Ja, im Sinne von euch allen, die jetzt gerade zuhören. Ich muss hier die Stimme sein, the voice of the voiceless. Ich muss da jetzt hier sitzen und für euch alle dann sagen, dass du dich leider irrst. Jetzt rollst du die Augen.
Ich roll nicht die Augen, ich schweige.
Gut. Um welchen Song soll es denn da gehen?
Das sage ich dir nicht mehr. Natürlich sage ich das. Es geht um den fantastischen Song Over the Hills and Far Away. Und zwar in der Version, in der besseren Version von Nightwish. Geschrieben wurde er aber von Gary Moore. Jetzt guckt er mich ganz erwartungsvoll an, mein Gegenüber.
Alles gut, ich höre erstmal zu.
Du hörst erstmal zu. Es gibt auch viele andere Versionen. Nein, ich will nicht sagen Versionen dieses Liedes. Es gibt viele andere Lieder, die Over the Hills and Far Away heißen. Das nächste Mal suche ich mir ein Lied aus, das nur ein Wort im Titel beinhaltet. Mandy oder sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es viele andere Lieder mit diesem Namen, die dann auf traditionelle Ursprünge zurückgreifen. Aber ich gehe von diesem Lied Over the Hills and Far Away von Gary Moore aus. Geschrieben oder herausgekommen ist es im Dezember 1986. Es hat eine Länge von 5 Minuten und 20 und ich spule jetzt einmal die ganzen Facts einfach so herunter. Es wird dem Genre Hard Rock oder Pop Rock zugeschrieben. Geschrieben hat es Gary Moore selber und produziert wurde es von Peter Collins, wohl auch ein sehr bekannter Producer seiner Zeit. Sagt mir jetzt nichts, aber viele werden ihn wahrscheinlich kennen. Auf dem Album Wild Frontier. Frontier,
würde ich es aussprechen.
Ja, ist der Song zu finden, war allerdings gar nicht mal so erfolgreich. Er war in zwei Ländern dieser Welt sehr erfolgreich und diese nennen sich Finnland und Norwegen. Dort hat er nämlich den Platz 1 erreicht in den Charts, wo es wohl mehr oder weniger drauf ankommt, sind die US-Charts, hat er den Platz 24 belegt. In Deutschland war er gar nicht in den Charts, hat das nicht mal in die Charts geschafft. Ja, das sind so die Chartplatzierungen dieses Liedes gewesen. Natürlich gibt es noch viele, viele, viele andere Länder, aber da belief er sich immer so auf den Mittelplätzen, so wie ungefähr, so wie in den USA um den 24. Platz, außer in Australien, da war er auch nur auf 94 eingestiegen und blieb auch da, also höher ging es nicht. Ja, dieses Lied handelt von einem Delinquenten, der ins Gefängnis geht und zwar für 10 lange Jahre und seine Geliebte nicht wiedersehen wird, aber die wird auf ihn warten und er guckt jeden Tag durch die Gitterstäbe und liest die Liebesbriefe, die sie ihm schreibt, in der Hoffnung, eines Tages wieder in ihren Armen liegen zu können. Und er geht nur ins Gefängnis, weil er ja sie nicht in Misskredit bringen will, weil er als ein Verbrechen begangen wurde, dessen er beschuldigt wurde, ja, mit ihr fremdgegangen ist. Sie ist nämlich die Frau seines besten Freundes gewesen.
Wenn man da in den Text nicht aufpasst, genau, dann flutscht einem das so durch, ja, ne? Dass er ja mit ihr quasi so eine Affäre hatte, mhm, ne? Und dass ja das eigentlich ein bisschen heikel ist, aber ne, wenn er das sagen würde, hätte er sein Alibi.
Hätte er sein Alibi, tut er aber nicht, weil er sie beschützen möchte. Also eigentlich ist es ein Liebeslied.
Ja, im Grunde, also schon mal textlich, also ne, wenn wir jetzt mal Gary Moore hochhalten wollen, allein schon, was er da für eine textliche Finesse drin hat. Die Liebe, genau, er opfert seine eigene Freiheit für die Liebe, dass er vor seinem besten Freund irgendwie das so ein bisschen, ne, es heißt eigentlich Bro before Ho. das lassen wir da mal ein bisschen außen vor. Aber da, genau, da haben wir schon so den textlichen Inhalt ganz gut zusammengefasst.
Genau, und ja, jetzt hast du mich total aus dem Konzept gebracht.
Mit dem Wort Ho.
Nein, ich bin nicht so gut im Vorbereiten wie Björn, ja, in dem Vortragen. Ich werfe lieber Sachen ein oder gebe meine unqualifizierten Kommentare ab, als ein Lied vorzustellen. Jedenfalls, dieses Lied hat für mich eigentlich ein ziemlich interessantes Arrangement und auch ein sehr treffendes. Also Gary Moore ist ein Ire und dieses Lied besteht eigentlich aus Streichern, aus einem Violinspieler, aus ganz vielen Drums, und zwar nicht Schlagzeug-Drums, sondern wirklich die wie man sich die schottische Brigade vorstellt, diese Trommeln.
Das, was viele von Marschkapellen, genau, kennen.
Genau, die sie vor sich hertragen. Und Bagpipes, also Dudelsäcken. Also das ist schon sehr, sehr großes Kino, was er da auffährt. Aber nicht so gut wie bei Nightwish. Wir kommen hier nämlich zu dem Song von Nightwish. Nein, ich muss noch zu sagen, und damit werde ich jetzt wahrscheinlich unsere Ehe riskieren, und das mache ich nur für euch. Der Gesang von Gary Moore in diesem Lied ist nämlich tierisch langweilig. Ganz im Gegensatz zu Nightwish, wo Tarja Turunen, die Stimme von Nightwish damals, so eine Leidenschaft da hereinlegt und so eine Erzählweise, an die kommt ein Gary Moore einfach nicht heran. Außerdem sprechen die Erfolge von Nightwish auch für sie. Ich konnte jetzt über die Platzierungen dieses einzelnen Liedes nichts herausfinden, weil dieses Lied wird einfach immer mit der EP, auf der es ausgekoppelt wurde, in Verbindung gebracht. Die EP war in Finnland, natürlich, wo sonst, Nightwish ist eine finnische Band, auch auf Platz 1. Es waren auch nur 4 Lieder auf der EP. Und hat sogar für die EP Doppelplatin bekommen. Nee, Dreifachplatin, Entschuldigung, es ist nur 3. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. in Deutschland war die EP nur auf Platz 85. Kam aber daher, weil der Verlag gleichzeitig auch noch eine DVD herausgebracht hatte, die auf der A-Seite in Anführungszeichen die Lieder hatte und auf der B-Seite in Anführungszeichen die Videos oder die Konzertmitschnitte. Die hat lange Zeit den Platz 4 der deutschen Charts belegt, ist aber nicht in die Albumcharts mit aufgenommen worden, weil sie nur von, wie heißt das, Media Control, ne? Mhm. Die das
machen. In Deutschland macht das Media Control.
Media Control, ja. Die nur als DVD eingestuft wurde und nicht als Musik-CD. Deswegen ist die Platzierung eben nur Platz 85, weil wer kauft sich denn schon eine EP, wo nur die Lieder drauf sind, wenn er auch eine DVD kriegen kann mit diesem Extra-Bonus-Material da drauf. Daher kam das. Was noch ganz interessant ist, dieses Lied, Over the Hills and Far Away, ist in Finnland auf Platz 6 der bestverkauften Singles aller Zeiten und hielt sich 49 Wochen auf Platz 1. Das hat auch ein Gary Moore nicht geschafft. Er sitzt da.
Ich sag mal jetzt einfach nur, weil die Finnen sind ein spezielles Völkchen und das meine ich liebenswert.
Ja. Die Arrangements dieses Liedes sind gar nicht so anders wie das Original. Gary Moore selber hat sogar gesagt, Nightwish ist ja jetzt eine Band, die schon ziemlich bekannt ist. Also finde ich das gut, dass sie meinen Song covern. Außerdem verändert sich das Lied gar nicht so sehr, wenn man meins hingegen setzt. Sie machen es nur besser. Und das hat Gary Moore gesagt. Das musste er wahrscheinlich sagen in so einem Interview.
Das würde ich jetzt auch, wäre jetzt auch ein Argument von mir gewesen.
Die Drumbeats und die Gitarren, die leider diesmal nicht mit diesen typischen Trommeln und mit den typischen Dudelsäcken unterstützt werden, sondern wirklich in Anführungszeichen nur Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass und weiß ich nicht, was das da noch alles gab, in Szene gesetzt werden, sind ungefähr doppelt so schnell wie in der Originalversion. Und so wissen wir auch schon, dass dieses Lied eigentlich zum Power Metal gehört und nicht mehr in den Rockbereich reinfällt. Tarja Turunen hat bei Nightwish ja diese Besonderheit, dass sie eine ausgebildete Opernsängerin ist. Oder Nightwish, nicht nur Tarja Turunen, sondern Nightwish zeichnet sich daraus aus, darauf, Hilfe?
Damit sich aus. Dadurch
aus. Um Himmels Willen. Dadurch aus, dass sie immer Sängerinnen haben, die auch in dem Operngenre zu Hause sind. Und so auch diese andere Seite des Gesangs mit hineinbringen können. Und Tarja Turunen schöpft in dem Lied, finde ich, ihre Stimme nicht vollkommen aus. Absolut nicht. Sie bleibt auf der Basis eines, ich will sagen, Popsongs schon bald, wie sie das singt. Aber es passt so schön da herein, weil sie da so eine schöne Erzählstimme hat. So eine schöne getragene Erzählstimme. Es ist fast wie so in den Geschichten von Tausend und einer Nacht, Scheherazade. So will ich das ein bisschen vergleichen. Für mich sind die Geschichtenerzählerinnen immer die schönere, die besseren, die angenehmeren, als wenn es ein Mann erzählt. Und Gary Moore, von Märchen, wir gehen jetzt von Märchen und Geschichten aus. Und Gary Moore hat es nicht so rübergebracht für mich wie Tarja Turunen. Und es ist eine Geschichte, die erzählt wird. Und damit gebe ich die Diskussion frei.
Ist die Verteidigung mit ihrem Plädoyer fertig? Dann würde die Anklage gerne vortreten, euer Herr.
Bitte.
Ja, ich kann dem vielen zustimmen, was du gesagt hast. Ich muss ganz von Anfang an erstmal sagen, dass ich Nightwish selber gerne höre. Auch wenn jetzt Tarja Turunen nicht meine Lieblingssängerin der Band ist.
Das ist
jetzt im Moment Flor Jansen, die aktuelle Sängerin. Aber ich höre Nightwish auch ganz gerne. Das Problem, was ich an dieser Coverversion habe, ist, dass ich muss da Gary Moore selber auch widersprechen, Nightwish macht den Song nicht besser. Eine Sache, die du zum Beispiel angesprochen hast, ist, dass das Tempo irgendwie, also du hörst den Song und auf einmal wird da das Gaspedal durchgetreten und das, gerade wenn wir zu meinem Song später kommen, mag in einigen Fällen gut kommen. Ich finde, dass es irgendwie zu dem Song gar nicht passt, dass sie da auf einmal dann so das Tempo ein bisschen anziehen. Der folkige Aspekt, also auch dieses, dass er offiziell so als Rock, Pop oder Pop-Nummer so genommen wird, ja, das ist ja eigentlich eine klassische Folk-Rock-Nummer, gerade wegen den Sachen, die du gesagt hast mit den Streichern, mit den Backpipes und so weiter. Das ist ja irischer Folk-Rock.
Scottish. Oder
so. Genau, es hat so ein schottisches Ambiente sogar dann mehr so, ne? Gerade wenn man das Musikvideo dazu dann noch sieht. Und in der Nightwish-Version gehen sie natürlich da so ein bisschen von runter. Ne? Da wird das dann viel so mit Keyboard-Effekten dann so ersetzt und auch mit dem Schlagzeug dann mehr so eingespielt. Und ich finde, dass der Song dadurch ein bisschen was verliert, was der im Original eigentlich hat. Und jetzt kannst du, und das ist noch das Wichtigste, du hast dann so gesagt, dass Tarja Turunen als ausgebildete Opernsängerin ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten im Song
gebe ich zu.
Weißt du, woran das liegt? Weil das kein Opernsong ist.
Nein.
Das und deswegen kann sie den auch nicht so transportieren. Gary Moore ist jetzt, glaube ich, auch bekannter für sein gutes Gitarrenspiel als für seinen Gesang gewesen. So, ne? Auch wenn er seine Songs immer selber gespielt hat. Oder auch wenn er mit Thin Lizzy zum Beispiel oder was gemacht hat, wo er dann auch mal ein bisschen so im Background jedenfalls so Gesang übernommen hat. Aber gerade in diesem Song, wo es geht um diese Geschichte eines Mannes, der so unter, ich will jetzt nicht sagen, eine Frau kann das nicht singen, diese Geschichte. Aber ich finde, in dem, was inhaltlich da transportiert wird, bringt das Gary Moore mit seiner Art und Weise, wie er das singt und mit seiner Stimmfarbe, viel, viel authentischer rüber, als es Taya Turun macht.
Nein, man merkt so richtig, wie sie dann so denkt, so,
ja, jetzt müsste ich nach oben ausbrechen, und dann merkst du richtig, wie sie sich selber deckelt.
Das finde ich ja eben nicht. Man merkt, dass sie hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt, aber sie pegelt sich in diesem Erzähllevel ein. Und das finde ich toll. Und bei Gary Moore hört es sich langweilig an. Das ist einfach heruntergesungen.
Nee, das ist nicht einfach nur so heruntergesungen. Bei ihm ist das pure Leid schwingt da viel mehr mit. Ich würde es sogar umgekehrt... Aber
wo?
Ich finde, dass die Nightwish-Version, wie gesagt, ohne der Band zu nahe zu treten, was viel Klinischeres hat, was viel Saubereres. Und das passt zu diesem Song nicht. Dieses ein bisschen Dreckigere, was dann auch mit Gary Moores Stimme zu tun hat, ist für diesen Song wichtig, für die Authentizität des Songs. Das geht Nightwish verloren in ihrer Coverversion.
Ich suche noch das Dreckige in Gary Moores Stimme.
Ich kann dir das zeigen. Das ist ja, gerade der Übergang zum Refrain. Die Art und Weise mit dem Arrangement, es ist meiner Meinung nach viel abwechslungsreicher als die Nightwish-Version.
Nein, gar nicht. Das ist...
Und ich muss jetzt nochmal nachgucken, wie er heißt. Ich will jetzt auch Empu Vorinen, dem Gitarristen, der ja schon seit Gründung Nightwish dabei ist.
Vorinen.
Da bist du besser, finnische Namen auszusprechen. Also dem Empu will ich jetzt nicht zu nahe treten, weil ich selber so sein Spiel mag in bestimmten Songs von Nightwish. Aber das Solo, was dann gespielt wurde, die Gitarrenarbeit allgemein, wird von Gary Moore da in dem Moment besser gemacht. Einfach. So, das ist das. Das sind so viele Punkte für mich, in dem das in dieser Coverversion nicht besser gemacht wird. Und da, wenn wir jetzt wieder bei dem Punkt sind, was will ich mir anhören? Ich finde, dass die Originalversion von Gary Moore, egal welche, die gab ja auch so verschiedene Aufnahmen, wo auch dieses mit klassischen Instrumenten, das Gefiedel zwischendurch so ein Solo in die Länge gezogen wird. Es gibt kürzere, längere Gitarren-Solos für verschiedene Versionen. Jede Version davon hört sich immer noch besser an, als das, was Nightwish draus gemacht haben.
Oh, das sagst du jetzt, um mich auf die Palme zu bringen.
Was? Wo kommt dieses Rot in deinem Auge auf einmal?
Schaffst du nur nicht, weil ich weiß, dass von Nightwish die Version 1000-mal besser ist. Es tut mir leid, Gary. Die Version, ich mag sie. Also es ist ja auch ein super Lied, sonst hätte Nightwish nicht so ein tolles Cover daraus machen können, ne? Weil sie auch sehr nah am Original geblieben sind. Aber sie haben es entstaubt, sie haben die Langatmigkeit aus dem Lied herausgenommen und sie haben was Frisches da reingesetzt und es treffender gemacht.
Das lassen wir dann jetzt so mal stehen. Auch hier kommen wir gerne dazu, dass ihr eure Meinung da gerne zu geben könnt. Findet ihr, so wie Lilly, das ist eine gelungene Coverversion oder seid ihr dann mehr auf meiner Seite, die sagt, ja, das passt nicht so ganz, bleiben wir mal lieber beim Original.
Nö.
Ja, Lilly hat jetzt ja ihren Song also vorgestellt. Jetzt haben wir so ein Beispiel gekriegt, meiner Meinung nach, wo so ein Cover nicht so ganz gelungen ist. Kommen wir nochmal zum Abschluss dieser Folge.
Oh, jetzt wird's dreckig, jetzt wird's
jetzt,
dreckig.
Jetzt kommen wir mal dreckig zu einer Folge, wo das aber so gelungen ist. Und wo wir auch etwas haben, wo die Vorgabe etwas ganz, ganz Großes ist, aber es geschafft wurde, etwas anderes daraus zu machen, was dem Song mehr gerecht wird. Und da muss ich auch gleich ein bisschen weiter ausholen. Lilly spoilert schon, ganz typisch. Es geht nämlich, das habt ihr schon aus dem Rhythmus gehört, um den Song We Will Rock You. Ja, genau. Ich werde gleich ein bisschen Gotteslästerung betreiben. Aber ich habe keine Angst, mich darauf einzulassen. Erstmal diese Fakten wieder runter. Genau. We Will Rock You von der Band Queen natürlich, war auf ihrem Album News of the World aus dem Jahr 1977. Ist, glaube ich, kann man als ein Rock-Anthem oder eine Rock-Hymne bezeichnen. Geht nicht lang, nur ganz knapp über 2 Minuten, sehr schnell runtererzählt und ist vom Gitarristen Brian May geschrieben worden. Die Inspiration für Brian May damals den Song zu schreiben war so, an die Publikumsreaktion, die sie auf der Tour vor der Produktion dieses Albums gekriegt haben, wenn sie von der Bühne gegangen sind und es wurde zum Beispiel noch You'll Never Walk Alone gesungen, dass man sagte, boah, das, was so vom Publikum rüberkommt, so ohne dass wir das begleiten oder so. Das ist so inspirierend und das war so dann das, dass man sagt, Mensch, das müssen wir irgendwie aufgreifen. Das war dann für We Will Rock You der Hintergrund, aber auch für We Are The Champions. Das ist das, was dann zusammen als Single veröffentlicht wurde dann. Lilly hat gerade den bekannten Rhythmus dann schon mitgemacht. Das ist diese Stampf, Stampf, Klatsch. Genau, dass jeder das mitmachen kann. Schön simpel. Und dadurch ist das ja auch bei Sportveranstaltungen so beliebt. Also das hört man immer mal wieder. Ich habe das auch schon in alten Pflegeheimen, wenn man dann mal mit so ein bisschen rhythmisch Geschichten irgendwie macht mit den Bewohnern, dann ist das immer der bekannteste Beat, auf den irgendwie jeder einsteigen kann. Jeder kennt das irgendwie. Und in dieser Version von Queen ist das ja auch das Prägnante. Denn so geht es quasi, mit diesem Beat geht dieses ganze Lied durch. Wir haben keine anderen Instrumente, die erstmal dazukommen. Es ist nur Freddie Mercury mit seiner unnachahmlichen und legendären Stimme und dann dieser Stampf-Stampf-Klatsch-Beat. Ganz am Ende kommt dann nochmal ein Gitarrensolo von Brian May,
natürlich,
der das Song dann zum Ende bringt. Genau, ist auch ein Brian May-Song, ne? Der darf dann nochmal an die Gitarre greifen. John Deacon und Roger Taylor bleiben dann so ein bisschen arbeitslos. Sie dürfen dann nur so ein bisschen rumstampfen und klatschen dann in dem
Song. Im Video sogar nicht zum Takt.
Genau, die waren auch mit beteiligt. Also dieses Stampf-Stampf-Klatsch, das hört sich also ja sehr hallend und groß an. Das wurde mit so Overdubbing dann gemacht. Ne? Die haben das immer wieder eingespielt und dann
sich selbst geloopt und dann
genau, überlegt. Also nicht überlegt im Sinne von Nachdenken, sondern das wurde immer übereinander gelegt dann immer wieder und so kommt dieser Heileffekt dann zustande. Genau das gleiche im Refrain, wenn es dann We Will Rock You heißt, wo dann auch wieder mit so mehr Stimmigkeit dann gearbeitet wurde, um diesen Effekt dann, ne, wir befinden uns vielleicht gerade in einem Stadion, das Publikum singt mit, da wurde dieser Effekt dann dadurch dann erzeugt. Und ich würde jetzt so textlich, inhaltlich sagen, so runtergebrochen ist es so eine Hymne gegen das Establishment, kann man vielleicht so sagen. Ne? So, ne, wird über die Person dann so gesungen, den Straßenmusiker zum Beispiel oder demjenigen, der da so ein bisschen protestiert vielleicht oder so. Ne? Und im Sinne We Will Rock You. Im Deutschen, hier in der Wikipedia war die Übersetzung, wir zeigen es euch oder ja, wir werden es euch zeigen. Fand ich ganz niedlich übersetzt. Ich habe wirklich bei We Will Rock You mal, ne, wir rocken euch oder so dann gedacht. Ist aber auch vielleicht so dazu zu sehen, weil wir gegen euch. Ne? Also für mich, wie gesagt, würde ich dazu den Text immer beschreiben als eine Hymne gegen das Establishment. Ne? Und dass man dagegen angeht, dass man sich nicht unterdrücken lässt. Ne? Und Rockmusik ja natürlich auch ein Ausdruck dessen ist. Das ist We Will Rock You kennt jeder. Ne? Über Erfolg muss ich jetzt bei dem Song irgendwie nicht sprechen. Wurde als Single zusammen mit We Are The Champions rausgebracht. Und soll ich jetzt kritisieren wie du vorher? Ne? Fangen wir nicht so an jetzt. Du kriegst gleich andere Gelegenheiten. Keine Angst, ich lasse dich noch zu Wort kommen. Ist alles super gewesen. Jetzt muss ich dann gleich so wieder ein bisschen ausholen. Jetzt komme ich erstmal dazu, welche Coverversion ich meine, von der ich meine, dass obwohl das so eine riesige Rockhymne ist, das dem Song gerechter wird. Und der kommt von der Band Viper oder auch bekannt als Viper Brasil. Also es gibt mehrere Metal-Bands, die Viper heißen. Ich meine aber die Band aus Brasilien. Aus
Guck mal, nicht mal da haben sie ein Alleinstellungsmerkmal.
Ich habe dich eben auch ausreden lassen. Ne? Lass mich mal erstmal hier.
Ich habe nie gesagt, dass vorstellen. Ich sauber arbeite.
Ich merke das schon. Wir sind wieder beim Thema dreckig. Ne?
Schmutzig.
Der Song oder diese Coverversion war auf der 1992er Album Evolution und ist tatsächlich, man kann schon sagen, eine Speed-Metal-Nummer, weil das Gaspedal wird dann gleich durchgetreten. Mhm. Die sind aber trotzdem gar nicht viel länger gezogen, 2 Minuten 16, aber das Arrangement des Songs ist dann ein bisschen anders. Das handelt sich dabei wirklich um eine schnelle Metal-Nummer. Wir haben dieses Stampf-Stampf-Klatsch kommt da nicht mehr drin vor. Wir steigen ein mit einem schnellen Drum- und Bass-Beat, getragen durch ein treibendes Gitarrenriff, wo der Text auch viel schneller durchgegangen wird und dann so ein bisschen, finde ich, epischer noch getragen, der Refrain mit dem We Will Rock You. Und es geht dann auch gar nicht so mit den Pausen zwischendurch, der im Original durch diesen Rhythmus dann so kommt, sondern es geht in einem Tempo weiter. Also man wird da so gleich abgeholt, gleich durchgetragen. Es gibt dann in der Mitte ein ganz kurzes Bass-Solo, was dann nochmal in ein viel, viel besseres Gitarren-Solo reingeht als in dieser Version. Und dann geht es dann nochmal mit der letzten Strophe und dem Refrain dann aus dem Song nochmal raus. Der Gesang ist ganz okay, der wurde damals von dem Bassisten dann auch mit eingesungen. der jetzt, den kann man nicht auf eine Stufe mit Freddie Mercury heben, aber Nein. er macht das in dem, was es sein soll, macht er das richtig gut.
Nö.
Und normalerweise Viper, habe ich jetzt so gelesen, waren auch viel so im Power-Metal unterwegs. Die haben dann auch mal Sänger gehabt, die dann mehr so in dieser Richtung Bruce Dickinson, so New Wave of British Heavy Metal auch unterwegs waren und dementsprechend gesungen haben. Oder wenn man jetzt in Deutschland guckt, so wie Halloween. Das aber jetzt, diese Cover-Version von We Will Rock You, ist so eine ganz klassische Speed-Metal-Nummer. Und wir werden da so mitgenommen. Jetzt muss ich da noch einmal einen Fact dazu geben, der mir aufgefallen ist, als ich jetzt erst da so nachgelesen habe dazu.
Und dann
habe ich
nämlich beide und aus dem
richtig, das wusstest auch nämlich du nicht.
Nein.
Und zwar habe ich dann über das Original da nochmal nachgelesen von We Will Rock You. Und vielleicht geht es euch auch so. Ich kenne wirklich nur diese Version, wo dieses Klatsch-Klatsch-Stampf und diese heruntergebrochene Version, wo er singt. Aber Queen haben eine alternative Version von We Will Rock You aufgenommen. Die ist auch zweimal live gespielt worden. 1979 einmal in Tokio, 1981 in Montreal. Das sind jetzt das, was ich nachgelesen habe. Vielleicht ist sie auch öfters mal live gespielt worden. Ist aber erst 2016 offiziell veröffentlicht worden. Kann man auch jetzt bei YouTube, wir werden das auch unten bei YouTube in die Videobeschreibung wieder reinlegen, auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht worden. Und die heißt schlicht und ergreifend We Will Rock You Fast. Und das ist die Version, an der sich Viper orientiert haben. Das hört man nämlich. Die Songstruktur ist nämlich fast genauso wie in diesem Cover von Viper. Die werden dann, ich weiß gar nicht, ob diese Live-Version, die Queen davon gespielt haben, auch mal veröffentlicht worden. Und dass sie sich daran orientiert haben, muss so sein, weil, wie gesagt, jetzt erst 2016 veröffentlicht. Mhm. Viper hat das 1992 gecovert. Die werden sich daran veröffentlicht haben. Und da ist We Will Rock You aus meiner Sicht ein anderer Song. Das ist das, woran sich Viper dann orientiert haben. Das bedeutet, im Grunde haben Queen schon die Blaupause vorgegeben, wie man We Will Rock You anders machen kann. Und jetzt will ich noch einmal ganz kurz sprechen. Ich bleibe jetzt aber fairerweise bei Viper. Ich bin damals zurückgekommen übrigens, es gibt einen YouTuber, Slane McRoss, der hatte das mal in einem seinen Videos erwähnt, der macht so über Metal und Horrorfilme immer Videos und der hatte dann einmal davon gesprochen. Wenn ihr mal eine gute Metal-Version hören wollt, hat er gesagt, hört euch We Will Rock You von Viper an. Das ist eine gute Coverversion von oder gute Metal-Coverversion von einem Song. Und darüber bin ich damals eigentlich darauf gekommen, mal in den Song reinzuhören. Was Viper besser machen als diese Originalversion von Queen, jetzt bleibe ich mal fairerweise dann bei dem Cover, ist, dass das dem, was das Lied transportieren wird, viel mehr gerecht wird. In der Originalversion, lass es für so Sportveranstaltungen oder so als ein Anthem, auch mit Freddie Mercurys Stimme, das lasse ich unangetastet, ich lasse auch Queen unangetastet. Aber das, was sie da machen will, da frage ich mich dann immer, okay, We Will Rock You. Und dann denke ich, jetzt gleich fangen sie an. Nein, jetzt fangen sie an. Dann kommt das Gitarrensolo, wo ich dann sagen muss, oh, da hat Brian May schon viel, viel häufiger, viel bessere Sachen eingespielt. Und dann ist das Lied vorbei. Okay. Und dann hörst du dir Viper an. Siehst diesen Titel We Will Rock You und dann weißt du sofort, wo die anfangen zu spielen. Alles klar. We Will Rock You. Genau das machen die da. Und das machen die diese 2 Minuten 16 komplett durch. Die treten dir den Arsch. Das ist We Will Rock You.
So, zwei Dinge. Vielleicht auch drei, vielleicht auch vier. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls, zum einen, wenn diese von Queen erst 2016 veröffentlichte Version von We Will Rock You Fast als erstes und einzige Version rausgekommen wäre, die wäre sowas von gefloppt. Hätte kein Schwein nachgepfiffen, hätte kein Hahn nachgekräht, wollte keiner hören.
Warum nicht?
Weil es schrecklich ist.
Weil es schrecklich ist?
Ja, es ist tatsächlich schrecklich. Also vielleicht ist es für mich in diesem Fall schrecklich, weil ich diese Stampf-Stampf-Klatsch-Version von We Will Rock You zu gut kenne, zu gut im Kopf habe und die für mich allgegenwärtig ist. Es ist für mich nicht das beste Lied von Queen. Überhaupt nicht. War es noch nie, wird es auch nie sein. Aber es ist eins der erinnerungswürdigsten Lieder von Queen. Jedenfalls ein Lied, das jeder kennt und jeder schon mal irgendwo gehört hat. Und wenn nicht das Lied an sich, dieses Stampf, Stampf, Klatsch kennt, wie du auch selber gesagt hattest, jeder. So, hätte Queen diese Version, diese Fast-Version, als erstes veröffentlicht, hätte kein Schwein danach gekräht, hätte es auch keiner gecovert.
Hätte es keiner gecovert, es wurde gecovert, es wurde diese Version faktisch gecovert.
Ja, aber Aber dann hast du dir hier selber widersprochen. Und zwar ganz am Anfang dieser Folge hast du gesagt, ein Indikator für einen guten Coversong ist auch die Reichweite, die Berühmtheit dieses Coversongs.
Ja.
Wer kennt das Lied?
Die Coverversion von Viper jetzt, meinst
du? Ja, die kennst du und dann dieser Metal-Freak, den du da gerade gesagt hast.
So, pass auf. Also im Metal-Bereich an sich wird man, wenn man jetzt richtig in die Richtung hört, wird man Viper vielleicht kennen. Ich kannte das jetzt vorher nicht, ne, aber ich bin jetzt auch nicht so tief dann drin. Natürlich ist Erfolg so eine Sache, aber ich würde das nicht so messen. Es gibt viele Sachen, die nicht so erfolgreich sind oder die viel gehört werden, wo ich aber sage, es wäre dringend. Also deswegen ist das jetzt auch mein Aufruf. Hört euch diese Version an. Ja, und vor allen Dingen, da kann ich das auch gleich sagen, hört euch diese alternative Version von Queen, die können wir auch unten reinsetzen, ja, die jetzt offiziell drin ist, mal an. Und ich bin da gegenteilig. Ich bin der Meinung, dass man damals eigentlich diese andere Version hätte rausbringen müssen. Diese Stadion-Mitmachnummer, die hat man auf der gleichen Single drauf gehabt mit We Are The Champions.
Richtig.
Das ist das, was man so nehmen kann. Das kannst du im Fußballstadion bringen. Da können sich alle dann in den Armen liegen nach dem Pokal gewinnen. We Will Rock You hätte eigentlich in dieser anderen Version veröffentlicht werden müssen. Das wär, damit könnten wir die Geschichte bereinigen. Und dann würde man diese Coverversion auch mehr kennen.
Nein. Und mein drittes Argument, ich gehe da gar nicht drauf ein, was du gesagt hast, ist gerade dieses, wo du sagtest, wenn die schon die B-Seite mit We Are The Champions haben, da können sie sich alle nach dem Pokal in den Armen liegen und ihren Erfolg feiern. Aber gerade dieses We Will Rock You, Stampf, Stampf, Klatsch, ist dieses Anfeuern. Es ist nichts anderes als ein Anfeuerungsruf. Und dann ist die B-Seite nur eine logische Fortsetzung. Einmal, du feuerst deine Mannschaft an, ganz egal. Buddy, you're an old man, good man.
Und der Text ist ja der gleiche.
Ja, natürlich ist es der gleiche. Aber du feuerst die Leute an. Du trittst den alleine schon mit dem Gestampfte, mit dem Geklatsche in den Hintern. Was hattest du denn damals, weiß ich nicht, bei den Gladiatorenwettkämpfen gehabt? Da hattest du keine E-Gitarren, kein gar nichts. Die haben geklatscht und die haben gestampft und die haben gejohlt. Und nichts anderes soll dieses Lied aussagen. Und das hast du bei dieser Viper-Version überhaupt nicht. Tritt nämlich niemandem in den Arsch.
Ja, richtig. Natürlich. Also, nee, tut mir leid. Da bist du voll von der Rolle. Gerade die Viper-Version, die ist, das ist ein Arschtritt. Und auch die andere Queen-Version. Wie gesagt, ich hätte es genau umgekehrt gemacht. Eigentlich hätte das als We Will Rock You veröffentlicht, weil das ist Rock You. Und das andere hätte meinetwegen die Alternative-Version sein können. Die hätte man als B-Seite dann noch irgendwann mal veröffentlichen können. Habe ich nichts gegen. Ich will ja auch diese Version nicht runterreden. Diesen Effekt, den es hat oder so weiter, das finde ich gut. Aber Vipers Cover-Version und eigentlich die eigentliche Version von We Will Rock You, auf der sie sich dann darauf bezogen haben, das ist das eigentlich, was der Song aussagen will. We Will Rock You, das andere ist viel zu harmlos. Ja. Die andere Queen-Version, also We Will Rock You Fast und die Cover-Version von Viper, das ist der Arschtritt, den der Song an sich verdient hat.
Und jetzt stell dir Stadien vor ohne.
Ja, vielleicht hab ich auch einen anderen Anspruch. Ich gehe nicht zum Konzert, weil ich munter mitklatschen will. Ich will mich nicht animieren lassen oder sowas, sondern ich will eine geile Rockshow. Ich will eine fette Rockshow sehen und will mich da mitnehmen lassen. Und bei Viper ist noch speziell halt, dass ich auch gerne Metal höre und das halt
mich dann auch
ganz gut abgeholt hat.
Ich auch. Aber trotzdem ist das ein Verbrechen an die Menschheit.
Who wins? You decide. Also wie gesagt, auch hier lasst mal in den Kommentaren hören, wenn ihr euch die Version angehört habt, was ihr davon haltet und wie ihr entscheiden würdet. Gut, wir versuchen dann auch nochmal so die Scherben unserer Ehe gleich zusammenzufegen und da was Besseres draus zu machen. Für diese Folge ist es dann jetzt aber erstmal gewesen, für die größten Coversongs aller Zeiten Part 2. Wir wünschen euch dann noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, was auch immer auf euch zutrifft. Möchtest du auch noch was sagen?
Ich habe gewonnen.
Sehr schön.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Bis dann.
Tschüss.